Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr gerne aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 10, 38, ein Vers, und über diesen Vers möchte ich die ganze Predigt aufbauen. Und da steht, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Diesem Vers, den der Apostel Petrus dort den Cornelius und seine Angehörigen weitergibt über den Herrn Jesus, der hat mich sehr bewegt. Wir gehen jetzt langsam zum Ende 2020. Und es ist so am Ende des Jahres, glaube ich, bei jedem Menschen so, nicht nur bei Christen, dass man so ein bisschen Bilanz zieht. Wie war das Jahr? Und da werden wahrscheinlich ganz viele sagen, dieses Jahr, naja, das können wir lieber abschreiben. Da ist so viel Mist gewesen und diese ganze Corona-Geschichte und alles, das haken wir mal ganz schnell ab. Aber Leute, nicht so schnell, nicht so voreilig. Wisst ihr, unser Problem ist, dass wir in unserem Leben so oft nicht richtig hingucken. Und man kann immer einen bestimmten Blick für eine Situation haben und ist dann nur auf einer Spur. Aber ich möchte heute auch mal eine andere Blickrichtung geben. Ralf Schallis, ein sehr gesegneter Bibellehrer, der hat einen Satz gesagt. Alles, was Gott tut, trägt die Fingerabdrücke Jesu. Alles, was Gott tut, trägt die Fingerabdrücke Jesu. Das Thema ist ja heute Jahresbilanz 2020. Und ich habe vier Fragen, die ich uns stellen will. Wenn man so Richtung Weihnachten geht, Richtung Neujahr, Silvester, dann löst das bei vielen Menschen auch, je älter sie werden, eine tiefe Trauer aus. Die Gründe sind auch nicht unberechtigt. Wisst ihr, je älter man wird, wenn man dann irgendwann so über das biblische Alter geht, 70, 80 ist, dann muss man rein vom Körperlichen damit von ausgehen, wird dieses Jahr vielleicht das letzte Weihnachten? Wird dies vielleicht das letzte Neujahr, was ich erlebe? Und je älter man wird, desto einsamer wird man. Wisst ihr warum? Weil viele Freunde nicht mehr da sind. Und wir junge Menschen haben keine Ahnung, was es für ältere Menschen bedeutet, wenn sie zurückschauen und merken, wo sind eigentlich meine ganzen Freunde? Und es ist schön, wenn man Kinder hat und Familie hat, aber so manche Freundschaft in deiner eigenen Familie, so manchen Onkel, so manche Tante, ist doch nicht zu ersetzen, oder? Für alle diejenigen, für die es vielleicht gar nicht so lange her ist, einen geliebten Menschen hergeben zu müssen, ist Weihnachten und Neujahr auch brutal. Wenn wir Weihnachten zusammenkommen, dann bin ich ja immer Weihnachten selbst bei meinen Schwiegereltern und am ersten Weihnachtsfest sind die bei mir und dann haben wir immer eine kleine Andacht und so und sitzen zusammen und lassen es uns gut gehen. Und ich freue mich darüber. Über diese Zeit ist eine besondere Zeit. Ich liebe diese Weihnachtszeit. Aber ich bin oft auch, mitten in der Freude, denke ich dann oft auch an Menschen, was die wohl jetzt machen. Und dann kommen mir Gedanken, was macht wohl jetzt mein Bruder XY oder meine Schwester XY, ja, die einen lieben Menschen nicht mehr haben? Was geht wohl jetzt gerade in ihrem Herzen durch? Was ist wohl jetzt gerade das, was ihr Herz bewegt? Und wisst ihr, wir sollten, wenn wir von diesem Ding nicht betroffen sind, diese Zeit auch nutzen, um in der Fürbitte für diese Geschwister da zu sein. Ich möchte dennoch euch, die ihr vielleicht jetzt auch das Herz schwer habt, gleich am Anfang etwas sagen. Und diese Geschichte, das ist eine reale Geschichte gewesen. Es war ein gläubiger Pastor, der nach dem Zweiten Weltkrieg zerbombt aus der Gefangenschaft kam und er war nun frei. Aber sein Haus und alles, was er hatte, zerbombt. Und er stand mit seinen Kindern und seiner Frau vor seinen Trümmerhaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist, so sagt er, so eine Schwermut über ihn gekommen, dass er laut weinen musste im Beisein seiner Frau und Kinder. Und dann gingen so im Herzen von ihm Gedanken zu Gott: Warum, Herr? Und dann sagt Gott ihn innerlich: Hol mal deine Losung raus. Und dieser Pastor greift rein, also Losung ist ein Buch, wo jeden Tag so Sprüche sind aus dem Alten, Neuen Testament. Und dann schlägt er auf, Heiligabend: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Und dann sagt dieser Mann: In dem Moment war es so, als wäre leibhaftig die heilige Engelschar um ihn herum. Und plötzlich weinte er weiter, aber diesmal waren es Freudentränen. Und dieser Mann sagt im Nachhinein, ein alter Mann: An diesem Heiligabend habe ich das erste Mal richtig verstanden, was wirklich zählt am Heiligabend. Bei all dem, was schön ist, bei all dem Essen und Geschenke und bei all dem, was da ist, geht es letztendlich um den Heiland. Und dann steht er da so vor seinem zertrümmerten Haus und sagt: Herr, das konnten Sie mir alles nehmen, aber dich können Sie mir nicht nehmen. Und dann saßen sie vor ihrem Trümmerhaus und haben Freude über Freude den Herrn gedankt, dass sie Weihnachten feiern durften, weil der Heiland da ist. Das möchte ich euch so mitgeben, die ihr vielleicht auch in Trauer seid, die ihr Not habt, die ihr vielleicht dieses Jahr gar nicht so richtig an Weihnachten denken könnt. Vielleicht mag ein lieber Mensch bei dir nicht mehr da sein. Ich hoffe, dass er dann beim Herrn Jesus ist. Aber lass dir das Weihnachtsfest nicht rauben. Der Heiland ist da. Lass dir das neu von dem Herrn schenken, dieses Bewusstsein: Der Heiland ist da. Und das ganze Jahr zurückblickend möchte ich zum ersten Punkt kommen. Die Frage, die ich uns alle stelle, ist: Habe ich dieses Jahr mehr in der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt? Habe ich das? Konnte man die Früchte sehen? Der Heilige Geist, der macht sich ja bemerkbar. In Galater 5, Vers 22 steht: Die Frucht des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Konnte man diese Eigenschaften dies Jahr bei dir mehr sehen als 2019? Können Menschen behaupten: Also in diesem Jahr habe ich noch mehr Liebe gespürt von Bruder X oder Schwester Y, noch mehr Treue? Konnte man die Früchte sehen dieses Jahr in deinem Leben? Die Früchte des guten Heiligen Geistes? In Johannes 16, Vers 13 sagt der Herr Jesus etwas: Dieser gute Heilige Geist, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er verkünden, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Im Eingangsvers Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Diese Perspektive, Petrus konnte das über Jesus sagen. Und könnte der Herr Jesus das über uns sagen? Siehe, Janko, es war die Kraft des Heiligen Geistes 2020, mächtig am Wirken. Der Heilige Geist konnte Früchte wirken. Und habe ich mehr von der Wahrheit verstanden? Jesus sagt, der Heilige Geist führt uns immer mehr in die Wahrheit. Bin ich dieses Jahr weitergekommen? Oder bin ich mit meiner Erkenntnis immer noch da, wo ich mal war vor 2, 3, 5, 10 Jahren? Ruhst du dich aus von einem Erlebnis, was du vor 10 Jahren mal hattest? Oder bist du noch aktiv an der Quelle des Herrn Jesus angeschlossen? Ist es in deinem Leben so, dass du dieses Jahr mehr Erfahrung gemacht hast im Wort Gottes? Dass der Herr dir groß geworden ist? Dass du neue Erkenntnisse gewonnen hast? Dass du mehr über Gott erfahren hast und auch über dich selbst? Bist du gewachsen in der Wahrheit? Merken das Menschen, wenn sie mit dir reden, dass ein Wachstum da ist? Oder erzählst du immer die alten Kamellen? Es gibt Geschwister, egal wann man sich mit denen trifft, da habe ich das Gefühl, die sind stehen geblieben. Die reden immer das Gleiche. Und bei anderen, da merkt man, wow, die sind gewachsen. Ja? Und ich hoffe, dass wir auch gewachsen sind in diesem Jahr. Deine Bibliothek der christlichen Literatur, ist die gewachsen? Hast du dir dieses Jahr neue Bücher gekauft, um mehr zu erfahren über Jesus, über das Wort? Macht es dir Freude, zu graben in Gottes Wort? Dann steht es geistlich sehr gut um dein Leben. Es ist toll, wenn man eine schöne Bibliothek zu Hause hat. Ich darf auch so ein paar nette Bücher haben. Aber lesen wir auch darin? Oder ist das nur Deko? Und das Letzte für diese Frage. Habe ich mehr Geistesleitung erfahren? Der Kämmerer aus Äthiopien bekommt den Philippus geschickt. Und da steht in Apostelgeschichte 8,29, der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu, schließ dich diesen Wagen an. Und der Heilige Geist konnte durch Philippus reden. Und die Frage, die du dir stellen kannst, hast du im Jahr 2020 mehr Erfahrung gemacht mit der Leitung des Heiligen Geistes? Für mich einer der herausragendsten Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ihr merkt, ich habe Tante Gertrud erlebt gehabt, ist Tante Gertrud gewesen. Die hat mitten in ein Gespräch manchmal gesagt, Christian, mein Junge, ganz kurz. Und dann rief sie jemanden an. Sag mal, Kurt, wie geht's dir? Ich muss so gerade an dich denken. Tante Gertrud, gut, dass du mich anrufst. Ich war kurz davor, mir mein Leben Ende zu nehmen. Das hat die nicht einmal erlebt, das hat die 1000-mal erlebt. Die rief mich manchmal mitten in ihrer Gebetszeit an. Christian, mein Junge, geht's dir gut? Nein, Tante Gertrud, woher weißt du, dass es mir nicht gut geht? Ich habe für dich gebetet, ich spüre, dass es irgendwie nicht dir gut geht. Hast du diese Erfahrung dieses Jahr gemacht, dass du merkst, dass Gott intensiver in dein Leben reinreden kann? Ja? Das ist ein Zeichen, dass Gott lebt in dein Leben. Das Zweite. War mein Dienst treuer und intensiver als im letzten Jahr? Dies Jahr, wie hast du Jesus gedient? Treuer? Intensiver? Konnte man dir abspüren, dass du es gar nicht abwarten kannst, wenn irgendetwas war für den Herrn? Warst du kaum zu bändigen, als du hier reinkamst im Gottesdienst vor lauter Freude? Ich darf heute unter dem Wort sein. Warst du kaum aufzuhalten, als es in Zoom, in die Erbauungsstunde ging, dass du dachtest, ich darf dabei sein? Hast du diese Freude? Ist es intensiver geworden? Dieses Jahr, der Diener von Abraham, Elisir, der sollte für seinen Sohn Isaac eine Frau holen. Und da steht in 1. Mose 24, 56 etwas, als er auf der Suche war nach der Frau. Da steht, haltet mich nicht auf, da der Herr meine Reise hat gelingen lassen. Entlass mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Nachdem wir die Frau gefunden hatten, da wollten die noch ein bisschen mit ihnen beisammen sein. Und er sagte, nein, ich muss zurück zu meinem Herrn. Ist das in deinem Leben auch so? Dass du das kaum aushalten kannst, in der Nähe des Herrn zu sein? Bei den Elisier war das so. Er wollte zu Abraham, zu seinen Herren zurück. Und dieser Elisier ist uns ein Vorbild. Dass wir diese Sehnsucht haben. Herr, ich möchte bei dir sein. Das ist völlig egal, was um mich passiert. Wenn du da bist, langt es mir. Wirke ich der Finsternis entgegen? In diesem Jahr sind ja auch so viele Dinge wieder passiert. In Apostelgeschichte 9, Vers 4 sagt der Herr Jesus, als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Entschuldigung, ich bin falsch. Ich wollte Johannes Evangelium 9, 4. Das war die Bekehrung des Paulus. Johannes 9, Vers 4. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, sagt Jesus. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Geschwister, noch dürfen wir aktiv für Jesus sein. Noch dürfen wir uns hier versammeln. Noch dürfen wir Menschen Traktate geben. Noch dürfen wir Leute anrufen. Noch dürfen wir. Noch. Wie lange weiß keiner von uns. Bist du so einer, der wie die Wölfe jetzt mitheult über die ganzen Maßnahmen? Ist das hier unsere ewige Heimat? Wo wollen wir hin? Wir erwarten die Wiederkunft unseres Herrn. Wir möchten zu ihm. Wir möchten eines Tages bei Jesus sein. Das ist hier nur Trainingslager. Das wirkliche Leben geht da drüben ab, über die Linie des Todes. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich? Gehören wir zu den Leuten, wenn Leute mit uns reden, dass wir auch jaulen wie die Wölfe? Ja, es ist alles so schlimm und die Maßnahme und dies und das. Das kannst du machen, das bringt dir nur nichts. Du kriegst Magengeschwüre, schlechte Laune, Depressionen, bringt nichts. Je mehr die Dunkelheit um uns ist, desto mehr bedarf es Lichtes. Ja? Und wir können doch jetzt den Menschen sagen, ja, sollte die Welt untergehen, Jesus kommt wieder. Jetzt gucken sie, die frommen Christen, die schnacken noch immer so, der Himmel ist so schön und wenn Jesus wiederkommt, das ist das Größte. Und jetzt heulen und jaulen sie wie die Wölfe, schlimmer noch als Ungläubige. Das ist ein Armutszeugnis für unseren Herrn. Wir dürfen ehrlich sagen, Leute, Angst habe ich auch, ja. Aber ich gehe zu dem, der alles managt. Und ich gucke, ob jetzt der XY-Präsident ist, ob der jetzt irgendwas zu sagen hat, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bete für diese Menschen, dass sie Jesus kennenlernen und ich weiß, dass mein Vater alles in Hand hält. Wir sind seine Kinder übrigens. Dieser Gott ist allmächtig, er ist dein Vater. Du beleidigst ihn, wenn du dich verhältst, als wenn du ein Waisenkind bist. Gott, dein Vater, hat alles im Griff. Er hat dein kleines Leben im Griff und das Leben der ganzen Welt. Sieh mal, und wenn Gott will, dass du noch genau 44 Jahre alt wirst, dann wirst du noch genau 44 Jahre lang leben. Und wenn der Herr will, dass du morgen sterbst, dann wirst du genau morgen sterben. Und das ist gut so. Wir sind bei ihm. Was machen wir uns denn kaputt? Wir gehen ins Licht. Leute, der Himmel ist herrlich. Der ist so herrlich, dass Paulus schwärmt und sagt, Leute, ich möchte am liebsten abhauen hier. Das ist mir viel zu dunkel. Ich möchte nach Hause. Mein Bruder Angelo, ich wiederhole das immer wieder, eines der wichtigsten Sätze, die er in seinem Leben gesagt hat. Angelo hat mal eine Stunde gesagt, es ist dem Teufel gelungen, den Christen den Himmel zu rauben. Und da kann ich nur sagen, leider, leider hat er zu 100% recht. Aber es gibt hier auch noch unsere Vorbilder, ja, die entgegengewirkt haben, im Angesicht des Todes. Wir haben diese Erfahrung gemacht. Möchte ich von Jesus das Lob haben? Komm, geh ein, du treuer Diener, in Matthäus 25, 21. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Dieser Spruch ist bei unserem verstorbenen Thomas Engel auf seinem Grabstein. Ja, das war eine Positionslampe. Von dem können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Was der erlebt hat, ja, er und sein Hund, er ist ja immer spazieren gegangen mit seinem Hund durch den Volkspark stundenlang. Ja. Der hat mit so vielen Menschen über Jesus geredet. Ja. Und wenn man mit ihm gesprochen hat, dann war Jesus da. Der da oben, hat er immer gesagt. Der da oben. Ja. Das war so ein Original. Das war ein Mann, der wusste, dass er eine schwere Krankheit hat. Aber hat Jesus verherrlicht. Das sind Menschen, die reden noch, obwohl sie nicht mehr da sind. Das sind Segensmenschen. Die hinterlassen Spuren. Ja? Das Dritte. Habe ich dieses Jahr Menschen verholfen, aus der Knechtschaft des Teufels zu kommen? Oh, es gibt so viele belastete Menschen auf dieser Erde. In unserer Welt wird es immer dunkler, ja? Die Leute lassen sich immer mehr ein mit Dämonie. Ja? Wenn ihr mal guckt, was auf unsere Kinder losgelassen wird in den Fernsehen, ja, da weiß man gar nicht, eigentlich müsste man den Fernsehen komplett ausmachen. Und das wird alles so salonfähig gemacht, alles so ins Lächerliche gezogen. Der Teufel nimmt das bitter ernst. Und die Leute verlaufen sich in so viele Dinge und merken gar nicht, dass sie direkt in die Arme des Teufels laufen. Wie viele Leute sind spielsüchtig? Sie versuchen, ihre Zuflucht zu nehmen im Dattelautomat, auf der Rennbahn, im Spielcasino und in diese ganze Fußballwetten. Da kann man ja mittlerweile, Jani, du bist ja da, du weißt ja, wie süchtig auch ich war. Ja? Also ich wäre, glaube ich, heute, wäre nach einem Monat, glaube ich, in der Nervenanstalt. Ja? Der Teufel macht das so schmackhaft und so leicht zu sündigen. Ja? Und das ist für uns so wichtig. So viele Leute laufen, wenn ich so manchmal so hingehe und sehe dann diese Wettbüros, ich komme ja aus dieser Szene, sage ich mal. Und manchmal könnte ich weinen. Und manchmal könnte ich anhalten und schreien, Leute, lauft da nicht rein. Ihr geht direkt in die Arme des Teufels. Mann, komm doch zu Jesus. Nach allem, was du dich da sehnst. Du sehnst dich nach Liebe, nach Angenommensein, nach Geborgenheit. Du sehnst dich nach wahres Leben und nicht so ein dreckiges Wasser, was du da trinkst. Ja? Komm doch zur Quelle. Haben wir das Menschen dies ja so gesagt? Paulus in Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 18, da steht, es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnet, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig und wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Paulus hatte etwas, was wir bitter nötig haben, die Gabe der Geistunterscheidung. Nicht alles, was fromm spricht, ist von Gott. Hier haben wir den Beweis. Hier ist eine Frau, die einen Wahrsagegeist hat und sie macht Reklame für Jesus. Aber Paulus hatte diese Gabe und hat gemerkt, dass du hast einen ganz anderen Weg vor. Ja. Sagen wir den Menschen das. Ja. Ihr jüngeren Leute in euren Schulen, ja, so viele Leute laufen mit irgendwelchen Glücksteinen rum, Traumsteinen, die kaufen sich kleine Engel, die sie schützen sollen. Ja. Das ist keine Spielerei. Habt ihr den Mut, ihnen das zu sagen? Zu sagen, liebe Klassenkameradin, dieser Stein, der hilft dir nicht. Nach was suchst du? Willst du beschützt werden? Dann kann ich dir einen geben, der kann dich beschützen wie kein anderer. Jesus. Sagen wir das denen? Oder ist es uns egal? Ach, lass sie doch ruhig im Okkultismus sein. Dann sollen sie doch in die Hölle mit dem Teufel gehen. Hauptsache, ich bin gerettet. Mach deinen Mund auf. Schweige nicht. Auch wenn sie dich für bekloppt halten. Dann sollen sie doch uns für bekloppt halten. Haben sie schon zu Jesus gesagt, der ist verrückt, seine eigenen Familienangehörigen, der hat eine andere Macke. Ja, sollen sie doch machen. Ja. Aber ich möchte eines Tages nicht schuldig werden, wie es in Ezekiel steht, dass ich die Seele, die zum Tode ist, nicht gewarnt habe. Ich muss meinen Nachbarn auch mal sagen, weißt du was, ich sage dir eins, du kannst mich auslachen, aber ohne Jesus gehst du verloren. Es gibt eine Hölle, ob du daran glaubst oder nicht. Du wirst eines Tages vor Jesus stehen. Und ich sage dir, wehe dir, wenn du vorher keinen Frieden mit ihm gemacht hast. Dann begegnet er dich nicht als Retter, sondern als Richter. Und dann wird deine Lampe ausgehen, das sage ich dir. Wir müssen das sagen. Habe ich Befreiung erlebt? Kennt ihr diese Stelle aus Markus 5, dieser besessene Gadarener, ja? Der in den Grüften war, sich mit Steinen schlug, nicht zu bändigen war. Und dann einer meiner Lieblingsstellen in Markus 5, Vers 15. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen und sie fürchteten sich. Dieser Mann, der von den Dämonen getrieben war sein ganzes Leben. Wir haben ja keine Ahnung, was der für Einsamkeiten hatte. Besessen zu sein ist fürchterlich. Ja. Ich habe in meinem Leben auch schon mit solchen Leuten zu tun gehabt, die sich den Teufel verschrieben haben. Ja. Zuerst wollten sie das Hokuspokus machen und dann wurde das immer schlimmer. Zuerst haben sie mir gesagt, ach, das ist alles nicht so schlimm, was du da erzählst, ich mach's trotzdem. Und dann haben sie mich nachts um 2 oder 3 aus dem Bett rausgeholt im Schlaf. Ja? Christian, mein Zimmer ist voller Dämonen und ich drehe hier durch. Und dann darf man diesen Menschen Jesus sagen. Sagen, der Satan muss weichen. Nicht, weil wir so sind, weil Jesus kommt. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht zerbrochen. Das ist so. Und das müssen wir den Menschen sagen. Leute, klammert euch nicht an so einen Götzen. Momentan klammern sich Leute auf den neuen Impfstoff. Das scheint jetzt der neue Gott zu sein, der Menschheit. Der Impfstoff, dieser Impfstoff gegen Corona ist der neue Gott. Ich bete zu Gott, dass dieser Impfstoff wirkt und soll er gut sein, ja? Aber Leute, wenn wir uns auf sowas verlassen, dann sind wir verlassen. Wir wollen dafür beten. Ich finde das auch unmöglich, dass manche Christen gar nicht dafür beten. Das ist unser Auftrag. Das ist ja ein Befehl von Paulus. Betet für die Obrigkeit. Wir wollen für sie beten, dass sie gute Entscheidungen treffen. Da wollen wir wirklich für beten. Wollen wir machen. Aber wir müssen auch nicht alles glauben, was uns erzählt wird. Wir müssen prüfen, sagt Paulus. Ja? Und wir wollen aber auch uns doch nicht auf sowas stürzen. Wie erbärmlich ist das, ja? Mich fragte letztens auch einer, und, was ist los? Ich sage, was soll denn los sein? Ja, bist dabei? Ich sage, wo soll ich denn dabei sein? Ja, wenn der Impfstoff losgeht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich tue doch mein Vertrauen nicht auf so einen Impfstoff setzen. Mein Leben, das steht in meiner Bibel, steht in Gottes Hand. Und in meiner Bibel steht, wenn Gott will, dann gehe ich durch die Pest durch. Links und rechts sterben sie und ich gehe so durch. Für was haben wir überhaupt Angst? Kennst du Jesus nicht oder warum fürchtest du dich so? Wenn Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist, warum hast du Angst? Für was? Was soll denn kommen? Im schlimmsten Fall sterben wir. Und dann ist es so schlimm zu sterben. Wir gehen nach Hause. Ich würde dir lügen. Ich würde jetzt gerne noch hier bleiben. Ich würde meine Enkelkinder noch gerne groß sehen und alles. Ja, würde ich alles gerne machen. Wir sagen, hey, ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch ein paar Jahre hier sein darf. Aber wenn meine Stunde kommt, dann gehe ich nach Hause. Wisst ihr, ein alter Onkel von mir, den ich leider nicht kennengelernt habe, einige kennen ihn vielleicht, Sigurudi, ja? Sigi Tante Aster, ihr Mann. Das war ein gläubiger Mann. Wisst ihr, was der immer gemacht hat? Bevor er seine Bibel gelesen hat, hat er seine Hände gewaschen. So eine Leute liebe ich, ja? Diese Ehrfurcht haben vor Gottes Wort. Und als er im Sterben lag, und er hat seine Frau sehr geliebt, und die Frau hat gehadert mit Gott, Tante Asta. Kann ich auch verstehen, ja? Dürfen wir. Wir dürfen da weinen, schimpfen und alles, dürfen wir alles. Und dann hat mein Onkel mir so gesagt, dann hat er seine Frau zu sich gewunken. Asta, komm mal bitte. Dann ist die Frau tränenüberströmt zu ihm hin. Was denn, mein Mann? Und jetzt passt auf, was für eine Aussage der gemacht hat. Asta sagte zu seiner Frau, wenn Jesus jetzt da vorne steht und sagt, Rudi, komm, und du stehst da und sagst, Rudi, komm, dann gehe ich zu Jesus. Das hat gesessen. Wir haben das selbst auch erlebt, oder? Wir haben doch schon so viele Dinge erlebt. Wir sollen daran festhalten. Jahresbilanz 2020. Dieses Jahr habe ich Befreiung erlebt. Habe ich selbst auch Befreiung erlebt von manchen Nöten, die ich habe. Vielleicht quälst du dich auch schon. Ich weiß nicht, mit was du dich quälst, keine Ahnung. Vielleicht sind es deine Depressionen. Vielleicht ist es der Alkohol, die Spielsucht. Wisst ihr, ich weiß, von was ich spreche. Man kann unter Gottes Wort sein. Man kann ein Gesicht haben, so verzückt wie Mose, nachdem er die Gesetzestafeln bekommen hat. Und man kann mit den Gedanken schon überlegen, gleich geht's in die Spielhalle. Ich weiß, von was ich rede. Ich saß sonntags im Gottesdienst und mein Kopf war auf der Trabrennbahn in Barmfeld. Der Prediger hat gepredigt, eine tolle Predigt. Ich habe natürlich auch, wie es sich gehört, als frommer Christ meine Bibel dabei gehabt. Habe immer ein klasse Gesicht dazu gemacht. Und innerlich habe ich gedacht, obwohl Heinz Wevering gewonnen hat in Gelsenkirchen. Lach du nicht, dein Herz ist genauso. Wisst ihr, manchmal frage ich mich selbst, wieso warst du eigentlich so dumm und hast deine ganze... Es geht mir gar nicht um das Geld, das man da verloren hat. Das war sowieso meist kein ehrliches Geld verdient, auch nur durch Sachen, die nicht recht waren. Ja? Darum geht es mir gar nicht. Wisst ihr, was mir mal so groß geworden ist? Meine Zeit. Als mir das mal bewusst war, Jani kennt mich ja, Es gab damals meinen süchtigen Menschen dort auf der Rennbahn. Da habe ich gesagt, Mann, ist der verrückt. Und Jani sagte ganz ehrlich zu mir, Christian, gegen den, der ist gegen dir ein Waisenknabe. Du bist viel schlimmer. Da habe ich Angst gekriegt. Da habe ich gesagt, bin ich wirklich verrückter gewesen als der? Ja. Wow. Ich weiß nicht, warum ich das verdient habe, aber der Herr hat es mir weggenommen. Es ist weg. Aber wisst ihr, wo es anfing wegzugehen? Wo ich ehrlich war. Wisst ihr, warum wir manchmal keine Befreiung erleben? Weil wir nicht ehrlich beten. Zum Beispiel. Da ist jemand, der raucht. Raucht. Gut. Jeder normale Mensch weiß, ist nicht unbedingt gesund. Ja? Sollte man lieber nicht tun. Und jetzt kommen diese Leute in der Seelsorge und sagen, als Christ sollte man nicht rauchen. Ja. Und dann beten die. Ach, Herr Jesus, ich hasse das Rauchen und ich möchte davon frei werden. Und der Herr guckt und sagt, nö. Wisst ihr warum? Weil in der Bibel steht, die Wahrheit macht euch frei, nicht die Lüge. Weißt du, wie du frei wirst? Herr Jesus, ich weiß, dass ich mit dem Rauchen mir keinen Gefallen tue. Aber das Zeug, das liebe ich über alles. Und ich denke gar nicht daran, aufzugeben. Aber wenn du mir das nehmen kannst, wenn du mir hilfst, wenn du mit deiner Kraft mir diese Sucht zerbrechen kannst, dann tu es doch bitte. Aber ich will ehrlich zu dir sein. Bevor ich das aufgebe, da gehe ich lieber barfuß durch die Sahara. Und dann sagt Jesus, Mensch, der Kerl wird ehrlich. Als ich so anfing zu beten über meine Spielsucht, ich habe davor immer gebetet dann mit einer Begleitung, einen Seelsorger. Ach, Herr Jesus, mir tut es immer so leid, dass ich sonntags noch auf die Rennbahn gehe. Ja. Und Geschichten, Zirkus. Und irgendwann, wisst ihr, wie ich dann gebetet habe? So, Herr Jesus, ich lasse mal jetzt diesen ganzen Quatsch. Ich weiß, dass ich auf einen falschen Weg bin. Aber diesen Weg liebe ich mehr als deinen Weg. Und die Spielsucht liebe ich übrigens mehr als die Gebetsstunde und als den Gottesdienst. Ich würde lieber beim großen Trabrennen dabei sein, als sonntags im Gottesdienst. So sieht es in meinem Leben aus, Herr. Und wenn du das kannst, dann mach mich frei von diesem bekloppten Kram. Aber so bin ich. Und das habe ich zweimal gebetet und dann war der Spuk vorbei. Keine Dämonen ausgetrieben. Einfach nur ehrlich mein Herz dem Herrn Jesus gesagt. So sieht es aus, Herr. So tick ich. Und das Letzte. War Jesus Christus in meinem Leben mehr zu sehen als im letzten Jahr? Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 3 etwas, das bewegt mich immer wieder, wenn ich diese Stelle lese. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischende Herzen sind. Ein Brief Jesu Christi. Oh. Wenn Menschen dein Leben lesen, können sie da Jesus lesen? Ich meine jetzt nicht nur sonntags, also hier so. Hier sind wir alle fromm. Nein, ich meine das morgen, wenn der stinknormale Alltag kommt. Wenn man läuft und der Busfahrer guckt einen an und gibt Gas. Und man läuft und verpennt die Bahn. Man sagt den Arbeitskollegen guten Morgen und die gucken auf den Fußboden. Du gehst zum Arzt rein und sagst Hallo und die beschreien dich gleich, dass du... Was machst du dann? Bist du dann ein Brief Christi? Du fährst Auto... Und jemand fährt, wo 80 erlaubt ist, ständig 40. Und du kannst ihn nicht überholen, weil vielleicht irgendwie so ein Laster da ist. Brief Christi? Da bin ich manchmal im Brief. Nee, den Namen möchte ich lieber nicht sagen. Ja. Ich sage, Herr Jesus, jetzt sieht man dich null in meinem Leben. Ja. Du bist mit mir nur mal Auto fahren, wenn ich keinen guten Tag habe. Dann wisst ihr, wie viele fromme Worte aus meinem Mund kommen. Ganz tolle Gedanken. Der Blutdruck ist dann auch sehr ruhig. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dieses ganze Kaspergespiele, dass wir uns frommer machen, als wir sind, das bringt uns um. Eine Gemeinde zerstört nichts mehr, als wenn wir fromme Schauspieler werden. Weißt du, wenn es dir dreckig geht, dann musst du sagen, weißt du, ich könnte momentan alles gegen die Wand schlagen. Und meine Bibel könnte ich momentan einfrieren. Ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Und wenn wir das nicht können, so ehrlich miteinander reden, dann sind wir fromme Schauspieler, aber keine Christen. Fromme Schauspiel gibt es genug auf dieser Welt. Müssen wir nicht auch noch den Grammy nach Hause holen? Ja? Ich hoffe, dass unsere Gemeinde auch immer mehr eine Gemeinde wird, wo man ehrlich sein darf. Ehrlich sein darf. Bruder, wie geht's dir? Beschissen, auf Deutsch gesagt. Mir geht's dreckig. Mir geht's richtig dreckig. Ich will nicht mehr aufstehen, ich möchte nicht mehr zur Stunde gehen, ich habe zu nichts mehr Lust. Ja, und dann zu sagen, nicht irgendwie so fromme Sprüche, sondern zu sagen, weißt du was? Komm her. Und dann gehen wir mit ihm zu Jesus. Herr Jesus, du siehst ihn. Der fühlt sich richtig dreckig. Hol ihn da raus. Und was machen wir dann? Wir begleiten ihn. Nicht erst begleiten, wenn der das tut, was wir wollen. Ja? Ist euch das schon mal aufgefallen an Jesus? Der wusste vom ersten Tag an, dass Judas heimlich aus der Kasse nimmt. Und, hat er ihn die Kasse weggenommen? Bibelleser? Nein. Er hat ihm bis zum Schluss die Chance gegeben, umzukehren. Und ich sage euch eins, manchmal könnte ich weinen darüber. Manchmal denke ich, Judas, du warst so lange dabei, Mann. Warum bist du nur zu den Oberfrommen da gegangen? Wärst du doch mit deinem ganzen Dreck und Elend zu Jesus, der hätte dich aufgenommen. Judas, warum bist du nicht zu Jesus gegangen? Ich glaube, dass Petrus mindestens genauso gesündigt hat, vielleicht noch schlimmer. Der hat geschworen, dass er Jesus gar nicht kennt. Aber der hat das richtig gemacht. Als er Jesus sah, was hat er gemacht? Er weinte bitterlich. Und dann geht Jesus ihm nach und er sieht, dass es der Herr ist und er macht das Richtige. Er läuft nicht weg. Er hätte ja auch umdrehen können. Jungs, der Herr ist da, nur die Flucht. Ja? Nein, er hat gewusst, wenn mich einer annimmt, dann ist er das. Ich glaube, dass Petrus das so genossen hat, als Jesus immer wieder die Gestrauchelten aufgehoben hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich ja auch fürchterlich schlecht gefühlt hat. Der hat gesagt, wie begegne ich jetzt meinen Herrn? Ich sollte der Leiter sein und ich bin der große Versager hier. Aber ich glaube, dann sind ihm diese Situationen entgegengegangen. Ach Mensch, wie oft hat der Herr Menschen aufgehoben. Ob er mich wohl auch nochmal aufhebt? Und wisst ihr, können Sie uns vorstellen, der Herr ruft sie, ja, Petrus springt da ins Wasser und geht langsam Richtung Ufer. Und dann stand Jesus da in Boxerstellung, ja. Komm du raus. Steht das da? Nein. Wisst ihr, was da steht? Jesus hat ein Frühstück für die gemacht. Was für ein Gott. Da sind wir wieder beim Essen, ja? Das musst du dir mal vorstellen. Die haben ihn alle durch die Bank, außer Johannes, den nehme ich raus, ja? Die haben ihn alle im Stich gelassen. Und was war seine Antwort? Ein Frühstück. Und ich glaube, da sind die zusammengebrochen. Ich glaube, dass Petrus schon der Fisch im Hals stecken geblieben ist, er gesagt, Herr, das meinst du doch nicht ernst, dass du, den ich so enttäuscht habe, dass du mir jetzt ein Frühstück machst. Und dann denkt er, gleich kommt das Gespräch, Petrus, als er das schon hörte, Petrus, da hat er gedacht, jetzt kommt's, jetzt macht er mich fertig. Petrus, liebst du mich? Der hat 100 Millionen Fragen im Kopf gehabt, die nicht. Der hat wohl auch überlegt, Moment, habe ich richtig gehört? Hast du gerade gefragt, ob ich dich liebe? Ja, Herr, ich liebe dich. Und dann fragt ihn das zweite Mal, Petrus, liebst du mich? Wisst ihr, und das ist das Allerentscheidendste. Du kannst alles vergessen, was ich dir heute gesagt habe. Aber nimm das mit. Die wichtigste Frage, die du beantworten musst, ist nicht, was du weißt oder wo du momentan bist. Du kannst noch so am Boden liegen. Jesus hat für tausende Möglichkeiten, dich auf dem Boden mit durchzubringen. Aber diese eine Frage, die musst du heute Abend beantworten. Und die wünsche ich, dass du sie beantworten kannst. Wenn Jesus dich heute Abend fragt, Jani, Roger, Miko, Barbara, Sabrina und wie ihr alle heißt, liebst du mich? Und dann wünsche ich mir von Herzen, dass wir sagen können wie in Petrus, Herr, du kennst alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich habe Baustellen in meinem Leben. Ich bin nicht so, wie du das möchtest, das weiß ich ja. Aber ich möchte nicht weg von dir. Und da macht Jesus das, was er immer macht, denn dann sagt er, mein Kind, darauf habe ich doch nur gewartet. Bleib doch einfach bei mir. Lauf nicht weg. Wo willst du hin? Wo wollen wir hinlaufen? Weißt du eigentlich, wo wir hinlaufen sollen? Ich wüsste, wo wollen wir denn hinlaufen? Ich habe das auch schon mal gesagt, in meiner Wut. Ich bin auch ehrlich, damals, wo Medi ist ja dabei, ja, wo wir gehofft hatten, das wird alles und dann war es wieder nicht so, ja. Da war ich so wütend auf Jesus. Ja, warum machst du das? Du hättest ihn heilen können, du hättest ihn gesund machen. Ich war richtig zornig, ich bin rausgelaufen wie ein Wilder durch den See da, ja. Und irgendwann bin ich zu Jesus zurückgekrochen. Und habe gesagt, Herr, es geht nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich könnte jetzt in der Kneipe gehen, mich volllaufen lassen. Das habe ich früher manchmal dann, also in der Kneipe nicht, aber ich könnte jetzt meine Zuflucht im Alkohol suchen. Was bringt das? Diesen Tag hast du Sonne, Berne, Übelkeit, bringt nichts. Also das ist auch vorbei. Spielen bringt mir auch nichts mehr. Das habe ich hinter mir. Und dann habe ich gemerkt, die ganze Welt, die so groß ist, nichts bietet sie, nichts. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt bin ich durch, bleib bei dir. Hältst du das mit mir aus? Und sagt, Junge, hältst du das mit mir aus? Fast 8 Milliarden Menschen machen mir jeden Tag das Leben schwer. Und dann fragst du, ob du kleine Maus, ob ich dich aushalte. Natürlich halte ich dich aus. Ich wünsche euch das so von Herzen. Bin ich ein Brief Christi? Und das Letzte, ist mein Blick auf Jesus gerechnet? Schaue ich auf ihn? Auf was schaust du, wenn du zurückschaust? Auch in diesem Jahr. Wir haben alle versagt, ich auch. Ich war in diesem Jahr nicht so, wie Jesus sich das vorstellt. Absolut nicht. Ich habe manche Ecken und Kanten. Ich habe manche Dinge, wo ich manchmal selbst an mir nicht mehr glaube, dass das mal irgendwann weggeht. Aber ich weiß nicht, wo ich hingehen sollte, als zu Jesus. Ja. Und das möchte ich euch so mitgeben zum Ende des Jahres. Nehmt euch mal Zeit, vielleicht heute Abend, morgen. Nehmt euch mal Zeit. Und wenn es eine halbe Stunde ist, ja, glaubt schon, dass ihr die braucht. Und dass ihr einfach mal so sagt, Herr Jesus, wie siehst du mich eigentlich? Wie siehst du mich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich mit dir? Und ich sage euch, dann wird Jesus reden. Und das ist gut. Und dann bittet ihn auch und sagt, Herr Jesus, ich möchte nicht nur deine Zusagen hören. Die brauche ich auch. Die habe ich bitter nötig. Aber ich möchte jetzt auch, dass du mich korrigierst. Herr Jesus, wo stehe ich dir im Wege? Oh, dann wird Jesus dir zeigen, wo du stehst. Und ich kann dann immer nur sagen, ich mache das oft, wenn ich um meinen See da laufe, ja? Dann werden meine Schritte langsamer. Nicht, weil ich nicht mehr gehen kann, sondern weil mir plötzlich bewusst wird, lieber Herr Jesus, wie hältst du das nur aus in mein Leben? Hat dir Gott schon mal gezeigt, wer du bist? Oh, dann hältst du nicht mehr so viel von dir. Aber dann hältst du alles von ihm. Wisst ihr nämlich, was so großartig ist an der Liebe Gottes? Dass Gott dich liebt, obwohl du eigentlich gar nichts hast. Da ist nichts. Das wird mir immer größer, je älter ich werde. Dass ich manchmal so denke, Herr, also du hast hier echt einen ausgesucht. Ja, sagte Herr Jesus, ich weiß schon, wem ich ausgesucht habe, aber ich habe dich lieb. Christian, ich habe dich lieb, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und ich werde nie aufhören, an dir zu arbeiten. Ich habe dir versprochen, dass du eines Tages bei mir bist und du wirst mich sehen. Nicht, weil du kannst, weil ich kann. Und das ist das Einzige, was wir machen, zu sagen, Herr Jesus, ich bleibe bei dir. Amen.